Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Heute habe ich einen von früher sehr, sehr bekannten Freeride-Profi am Mikrofon, der, ich würde sagen, nicht mehr ganz so extrem unterwegs ist, dafür extrem ausgeglichen, weil er die Liebe zum Yoga gefunden hat. Und wir haben niemand Geringeren zu Gast als heute Timo Pritzel. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Hallo, hallo. Ja, freue mich, da zu sein.
Sehr cool. Was ich jetzt gleich mal vorab irgendwie spoilern muss, ich habe früher New World Disorder rauf und runter geguckt. Und da bist du auch mitgefahren. New World Disorder 2, New World Disorder 3, New World Disorder 6, glaube ich. Und auch irgendwie New World Disorder 7 Bonus oder sowas. Ich habe es gerade nochmal auf Wikipedia nachgeguckt. Und tatsächlich warst du jemand, den man früher so als Kiddo, als ich angefangen habe mit Mountainbiken, schon jemand, den man im Namen im Kopf hatte und kannte. Und das ist ziemlich cool, dass wir heute einen Podcast machen.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Gute Zeit, die New World Disorder Zeit. Hat auf jeden Fall viele Türen geöffnet, so für mich.
Stimmt es? Also ich habe irgendwie eine Sequenz von New World Disorder. New World Disorder, für die Leute, die es nicht kennen, das sind so die alten Mountainbike-Filme, krasse Freeride-Filme, was man heutzutage standardmäßig auf YouTube konsumiert, sowas wie Fabio Wiedmer da Selfmade auf YouTube raushaut. Sowas war früher verpackt in großen DVDs, wie eben New World Disorder, und da ist Timo Pritzel mitgefahren. Und ich habe eine Szene im Kopf, wo du einen Double Backflip machst auf deinem damaligen Scott. War das der allererste Double Backflip ever?
Also die BMXer haben es ja vorher gemacht, aber also ich bin ja, weggerutscht leider beim Aufkommen, aber ich war der am nächsten dran war, so. Ich habe mir nur leider beim Shooting habe ich mich so ein bisschen verletzt dann, und dann wollte ich ziemlich zeitnah machen, hatte mir dann aber Crankworks den Fuß gebrochen, und dann hatte ich glaube, das war Greg Watts, den dann gemacht, ja. Das war noch vor Andreo. Und dann hat er den zuerst gemacht, und dann war bei mir die Luft raus sozusagen. Da habe ich gesagt, okay, Druck ist weg, jetzt hat schon einer gemacht, muss ich nicht mehr.
Okay, krass. Aber trotzdem eigentlich so First Attempt, könnte man sagen, für den Double Backflip. Mega, mega krasse Story irgendwie. Ich finde es einfach mega, mega krass so. Lass uns kurz über dich sprechen, wer du bist. Du warst BMXer, Race-BMXer, bist dann Freeride-Profi gewesen. Hast also dein ganzes Leben um den Mountainbikesport aufgebaut, du hast extremste Sprünge gemacht, du hast dich international bewiesen, hast mehrere Titel eingefahren, unter anderem Weltmeistertitel, und bist dann irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, hast dich so ein bisschen zurückgenommen, und irgendwie, weil man ja als Extremsportler seinen Körper doch hart beansprucht, dann so ein bisschen die Liebe zu deinem Körper zurückgewonnen und dich ein bisschen mehr um den gekümmert. Kann man das so formulieren?
Ja, ich meine, das ist ganz gut zusammengefasst, weil, ich meine, du weißt ja so, man sammelt dann so seine kleinen und großen Verletzungen, und bei mir war es halt einfach so, dass der Körper irgendwann Stopp gesagt hat, und es war ziemlich extrem. Also ich hatte eine Fehldiagnose, dass ich irgendwie Rheuma habe, dass die Ärzte meinte zu mir, sie will alle 3 Monate ein Röntgenbild machen und zeigen, wie mein Rücken krumm wird, und ein Blutbild, wo sie meinte, okay, du bist krank, so, das ist sozusagen vorbei. Und dazu kam ja, ich hatte richtig Schmerzen, so richtig. Und ich habe Cortisonspritzen bekommen, und selbst die haben dann nicht mehr geholfen, so. Und so bin ich dann die Wettkämpfe gefahren. Und es war eine ziemlich krasse Erfahrung auf jeden Fall, aber die hat mich halt dann zum Yoga gebracht, weil so Anfang 20 war ich schon auch einer, der lieber in die Muckibude gegangen ist. Und war zwar schon auch immer so ein bisschen offen dem gegenüber, aber die Schmerzen haben mich dann halt einfach dahin geführt, und dann habe ich halt neue Sachen ausprobiert und war auch 3 Monate in Asien alleine, und als ich meinen Fuß bei Crankworks gebrochen habe, das war dann irgendwie fast so ein bisschen passend, das sollte dann so sein, dann hatte ich Zeit und habe mich dann mehr mit mir beschäftigt, mit anderen Heilmethoden, Osteopathie, und habe gemerkt, dass ich mir helfen muss halt, aber ich hatte keine andere Wahl. Also,
Ja, krass. Aber wir fangen mal ganz vorne an, bevor wir beim zerstörten Körper und der neuen Findung zu landen. Du bist von 17 bis 19 warst du bei einer Gastfamilie in den USA und bist dann da BMX-Rennen gefahren. Ich muss gestehen, wir haben gerade eben schon im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, dass wir uns immer mal wieder auf den Festivals über den Weg laufen und uns irgendwie immer nett und sympathisch fanden, aber eigentlich nie richtig die Zeit gefunden haben, wirklich mal uns zusammenzuhocken und lange zu quatschen. Deswegen ist das jetzt hier in diesem Podcast die Premiere. und du warst damals bei einer Gastfamilie in Las Vegas in den USA und bist da deine ersten BMX-Rennen gefahren. Also bist du eigentlich schon 20 Zoll addicted gewesen und nicht Mountainbike?
Ja, definitiv. Also ich bin 1984 schon mein erstes Rennen gefahren.
Und das war 10 Jahre vorher, Leco mio.
Ja. Nee, also ich habe das hat wirklich ganz klassisch angefangen. Damals kam der Film E.T. raus und da war der BMX-Boom. Aber ich bin aus Berlin nach Köln und die ganzen coolen Kids hatten BMX-Bikes und auf meinem Spielplatz, wo ich viele Stunden verbracht habe. Und damals war das auch noch so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen freier, so von meinen Eltern oder wie das heute ist. Ich war 6, 5 und war mal stundenlang alleine auf dem Spielplatz. So. Und da habe ich halt die größeren Kids kennengelernt und habe denen beim Wheelie-Battle zugeguckt. Und das war so zeitgleich mit dem IT-Boom. Und dann habe ich so lange genervt, bis ich mein erstes 16-Zoll BMX-Rad bekommen habe.
Geil.
Was bei Weitem nicht so gut war wie die Bikes heute. Also das habe ich schon die Kurbel abgebrochen mit 6. Und dann war das für mich so ein echt schönes Abenteuer, einfach mit den Größeren mitfahren zu dürfen. Die mochten mich, weil ich sehr motiviert war und schon so ein bisschen ganz gut fahren konnte. Was heißt gut fahren? Ich konnte irgendwie über ein Brett springen sozusagen und hatte keine Angst. So, ne? Und die haben mich dann halt...
Aber es war schon Street-Style, ihr wart nicht am Racen oder so?
Naja, also
BMX war ja immer so ein bisschen auch, es gab so die Racer, die auf der BMX-Strecke unterwegs waren und dann gab es irgendwie so die Leute, die halt irgendwie das BMX dann mehr so durch die Stadt bewegt haben und Street-Style gemacht haben.
Ja, so richtig BMX-Street gab es ja dann noch nicht so. Ich meine, wir hatten dann in der Nähe vom Spielplatz, hatten wir eine Viertelstunde entfernt, war so ein Fabrikgelände, wo wir uns dann halt einfach eine BMX-Bahn gebaut haben selber. Und nebenan war noch eine Holzfabrik, wo wir uns Bretter geklaut haben und Sachen zusammengebaut haben. Und das war dann halt einfach total, wie gesagt, ich war 6, 7, so wenn ich jetzt meine 8-jährige Tochter sehe und denke so, ey, ich würde die mit 6 und wie in Neukölln mit einer Mädchen-Fahrradgang 20 Minuten wegfahren lassen, würde ich sagen, nee. Aber damals war das okay.
Du bleibst hier. Spannend, ja. Ey, super, super schöner Zaunfallwink für die Zeiten, die sich geändert haben. Da wollte ich später mit dir auch nochmal drüber sprechen, über den Dirt Jump und den Freeride-Sport heutzutage. Aber du hast gerade gesagt, du warst 7 und bist dann so rangewachsen als Teenager, das BMX, du hast ab und zu mal eine Kurbel abgebrochen. Wie war das? Wart ihr da finanziell ganz gut situiert oder musstest du dann auch irgendwie Zeitung austragen, damit du dir eine neue Kurbel leisten konntest?
Nee, also mein Papa war beim TÜV und wir haben jetzt nicht viel Geld gehabt, aber meine Eltern haben mich total gut unterstützt bei den BMX-Rennen zum Beispiel, dass sie ihre Urlaube irgendwie benutzt haben. Da mein Vater beim TÜV war, hat er dann irgendwie alte Wohnmobile von anderen Leuten irgendwie bekommen, weil er gesagt hat, oh, ich mach den TÜV für dich, ich bring den durch und dann konnten wir damit zum BMX-Rennen fahren.
Und, ach, wie cool. Ja.
So, das war so mein Vanlife früher. Und
so hat es angefangen, ja. Also tatsächlich war das bei mir auch so. Also Vanlife hat angefangen, weil man auf den Rennen halt keine Kohle für eine Unterkunft hatte. Das war so ist Vanlife geboren worden bei den Mountainbikern oder BMXern. Cool.
Ja, genau. Nee, und also es ist cool, meine Eltern sind super Fahrradverrückt und sind ganz viele Touren gefahren und das hat mich auf jeden Fall immer gut begleitet und auch, dass die mich da unterstützt haben. So. Die haben zwar schon irgendwann sich Sorgen gemacht, als ich immer nur von Fahrrädern geredet habe und keine anderen Sachen im Kopf hatte, aber haben mich da halt unterstützt. So, ne? Ja.
Ist auch cool. Und haben deine Eltern das schon auch so ein bisschen vorausgesehen, dass du mal Bike-Profi wirst?
Nee, gar nicht, gar nicht. Ich meine, das war ja so, ich meine, ich war schon so mit, ich glaube, 16, mit 16 war ich das erste Mal deutscher Meister im BMX Race. Also ich war schon immer ganz gut. So die ersten Jahre bin ich mal viel hinterhergefahren. Ich hatte ein viel zu schweres Bike, wo ich hatte so einen Rallye Burner, was 20 Kilo gewogen hat, wo andere schon so 6 Kilo Titanräder hatten, so. Das ist ja auch
Krass.
eine bunte Mischung so bei den BMX-Rennen, so, ne? Aber auch aus diesem Hinterherfahren und Trainieren habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viel gelernt. Und ich bin schon
Du
immer
hast dich nach
da.
oben gearbeitet. Sehr
Ja,
cool.
das und auch, also für mich auch dieses Trainieren und also dieses Sportliche vom BMX Race hat mir auch schon gut getan. So. Hab dann auch mal Ältere gehabt, die, weißt du, wenn du halt um die 10, 11, 12 bist und darfst alleine auf die Rennen mit und bist da am Wochenende unterwegs mit den 16, 17-Jährigen, die so deine Vorbilder sind, die dich unterstützen, helfen, mit dir Mist bauen. Das war schon super, Hammer.
Geil. Was war der ausschlaggebende Grund, dass Rennfahren irgendwann für dich nicht mehr so interessant wurde, weil du wurdest bekannt oder groß durch Freeriden, also durch große Sprünge, durch Dirt Jumps und nicht durch BMX Racing?
Ja, um nochmal so ein bisschen zurückzugehen. Also ich habe auch in Berlin also in 86, 85 habe ich so das erste Mal BMX Freestyle-Shows gesehen. Und das hat mich total geflasht. So. Und auf den BMX-Bahnen in Berlin war ich auch immer jemand, der die Bahn rückwärts gefahren ist, Transfers gesucht hat. Und wir hatten in Berlin also auch echt eine coole BMX-Szene zum Beispiel. War ein Amerikaner, der irgendwie 81, 82 angefangen hat, so in der Nähe von der US Army Base, so einen kleinen Dirt Jump Spot zu bauen. Und dann gab es noch so einen anderen Spot, wo halt immer rumgebaut wurde und viele Berliner dafür auch bekannt waren, dass sie gut springen können. Und damit bin ich halt auch aufgewachsen. Und als ich 12 war und die Mauer gefallen ist, sind nach ganz vielen BMX-Shows gefragt worden, weil die Autohäuser ganz viele Shows brauchten. Und da durfte ich dann schon mitspringen mit 12. Und es war dann so dieses, okay, 86 habe ich dazugeguckt als kleiner Sechsjähriger. Und dann mit 12, 6 Jahre später, durfte ich dann mitspringen bei den Shows. Und
Ach krass, ja.
das war total cool, ne? Ja.
Aber dieses Freestyle hat sich ja zu dem Zeitpunkt erst wirklich so neu entwickelt, oder wie? Du hast gesagt, ja, du hast auf der BMX-Bahn hast du angefangen, die neu zu interpretieren und Transfers zu suchen und es gab diese Shows, aber gab es da schon auch eine richtige Szene dann oder waren das irgendwie drei, vier Leute in Deutschland, die das gemacht haben?
Ja, es ist Freestyle, so mit den Rampenfahren, das habe ich ja gar nicht so gemacht. Aber so Dirtjumpen, ja, das war mehr, wir waren so die Pauseneinlage bei den BMX-Rennen. Wenn irgendwie eine Pause war, die was überbrücken mussten, dann durften die Dirtjumper einen Pausenclown machen, sozusagen. Aber das war trotzdem mal total cool, halt bei den Races vor den Zuschauern, weil das war ja so. Ich meine, das waren ja so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wo dann auch zum Beispiel so Todd Lyons aus Amerika schon da war und der dann schon Backflips gesprungen ist. Und mit den Jungs, das war dann so 93, da bin ich mit denen auch schon bei den King of Dirts auch schon mitgesprungen, so mit 16. Und weil ich halt schon bekannt war, dass ich in Training oder so bin ich immer irgendwelche Jumps gemacht oder die größten Doubles gesprungen. Und das. Durch dieses Showfahren und dieses, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, aber halt auch dieses nur pure Rennfahren war mir halt ein bisschen zu wenig, so. Ja. Und
Cool.
als ich in Amerika war, ich kann ja auch noch mal kurz dazu erzählen, also, weißt du, das ist so 10. Klasse, ich habe nur Fahrräder im Kopf und mein Lehrer meint, ey, mach Abi. Ich sag so, nee, ich habe einen Brief an eine BMX-Zeitung geschrieben und bin dann in Las Vegas gelandet, weil ich da eine Familie kennengelernt habe durch die BMX-Zeitung so. Und war dann ein Jahr in Las Vegas und habe so meinen Kindheitstraum gelebt, also so mit Namen auf dem Rücken, Factory Team, die amerikanische BMX-Szene, die Stars kennenlernen, auf den Rennen sehen.
Ja.
Und das war eine super coole Zeit für mich und ja, so diesen Traum zu leben, ja.
Krass. Das heißt, du hast kein Abi gemacht, du bist nach Amerika gegangen, hast da die Pros kennengelernt und bist dann quasi als vollwertiger BMXer wieder zurückgekehrt. Wie ging es dann weiter? So, als du wieder in Deutschland warst, was war der Next Step, um dein Mountainbike-Leben weiter auszubauen oder dein Bike-Leben? Ich finde es total spannend, weil eigentlich kann man ja so sagen, du bist einfach so der Fabio Wiedmer von früher, kann man sagen. Ja, du hast angefangen mit Rennfahren, hast dich weiterentwickelt, hast gewisse Arten des Fahrradfahrens einfach neu interpretiert für dich und das finde ich mega spannend. Aber wie ging es dann weiter, als der Race-Timo aus USA zurückkam?
Ganz lustig, da ging es für mich weiter als Postbote, weil ich hatte noch keinen Job, wollte keine Ausbildung machen, ich hatte jetzt auch nicht so einen richtigen Plan, okay, ich will jetzt Bike-Profi werden, das war für mich einfach so ein Weg, ja, mich zu finden. Ich meine, das ist ja auch so ein Alter, wo du da bist, 17, 18, 19, da haben wir gleich zu wissen, was man machen möchte im Leben. Ich habe so Nebenjobs gemacht, so Messebau und habe dann im Arbeitsjobcenter halt gesehen, okay, cool, da bin ich draußen in der Luft, ich kann Fahrrad fahren und die nehmen mich als Springer da und habe dann in Berlin in zwei Bezirken, da in Adlershof und Schöneweide, habe ich als Postbote gearbeitet. Und für mich war das aber auch ganz cool, so zu sehen, okay, krass, so ist es, 6 Tage die Woche zu arbeiten und habe so Menschen kennengelernt, die ja vielleicht irgendwie seit 25 Jahren im Job drin sind, nicht so glücklich sind. Und für mich war das eigentlich nochmal so eine Motivation, wirklich dann noch mehr Gas zu geben, so als da so kleine Türen wieder aufgingen. Und da war zum Beispiel eine Situation, da wollte ich freikriegen, weil ich über Freunde ins Bikefestival Riva Legada, die wollten irgendwie eine Lake Jump Show machen und da sollte ich mitkommen, 1996, aber habe ich nicht frei bekommen als Postbote und das war dann für mich so, okay, ich muss das schaffen, so, dass da diesen Bike-Traum zu leben. Ja. Ich hatte mal so ein bisschen Geld verdient mit Shows und ich hatte auch damals Hawk als Sponsor, weil über die Freunde, die BMX-Shows organisiert haben, so vom, das hieß R-Team, Marco Mantai und Ingo Panischki zum Beispiel, das war für mich halt auch ganz cool zu sehen, wie die Shows angeboten haben, wie die an Sponsoren rangegangen sind, das im Hintergrund schon immer so ein bisschen mitzubekommen oder halt auch durchs R-Team damals meine ersten Sponsoren zu bekommen, wie halt damals Hawk oder ein Fitnessstudio-Sponsor oder British Knights, Schuhsponsor und so weiter, oder Chiemsee. Und das war für mich halt auch so ein Mentor, der Marco Mantai, dass er, weil ich das immer gesehen habe, wie er die Agentur führt und die Shows verkauft, und später waren es dann auch die ersten großen European King of Dirt Veranstaltungen, die er gemacht hat. Und oft habe ich dann halt geholfen, die Fahrer einzuladen oder auch beim Dirt bauen. Und das war für mich auch eine gute Schule, so, ja.
Cool, du warst also echt, echt grounded und dir eigentlich, um ehrlich zu sein, für nichts zu schade, hast einfach immer mit angepackt, oder? So hört sich das für mich gerade ein bisschen an. War es da manchmal ein Problem, dann irgendwie in den Verhandlungen genug Kohle durchzubekommen, oder hattest du schon irgendjemand, der für dich gemanagt hat und dir da irgendwie ein bisschen was bei Sponsoren, Verhandlungen irgendwie unter die Arme greifen konnte?
Nee, also so ein bisschen halt so, ich habe halt das bei Marco so manchmal ein bisschen so gegengesprochen, zum Beispiel damals, ich fand S&M-Bikes total cool, weißt du, die kleine BMX-Firma. Zur gleichen Zeit hatte ich aber auch ein Gespräch mit GT und ich wollte für S&M-Bikes, weil ich die cooler fand, weil die Core waren so. Und aber der Marco Mantai hat mir dann gesagt, ey, mach mal GT hier, Sportimport, größere Möglichkeiten und so weiter. Mhm, und das waren so schon auf jeden Fall große Unterstützung. Und für mich war das ja dann auch cool, dass ich durch GT, die haben mich dann auch zum Bike-Festival eingeladen. Und ich bin schon immer so ein bisschen Mountainbike gefahren auch. Aber mehr so zum Spaß nebenbei für größere Touren und so weiter. Ja.
Mhm. Geil. Und dann hast du da schon, warst du da noch zu Hause gewohnt oder hast du da schon alleine gewohnt? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ich kann es ja irgendwie von mir so ableiten, aber mich interessiert ja deine Geschichte. Wie ist es weitergegangen? Du hast ja quasi den Postbotenjob gekündigt, aber hast du zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt oder musstest du schon deine Miete selber zahlen? Hattest du eine Karre? Wie ging das?
Nee, ich hab voll meinen BMX-Traum dann gelebt. Also ich habe dann ab 96 bin ich für GT gefahren und habe da mehr Möglichkeiten gehabt und hatte so Co-Sponsoren. Ich hatte dann Vans als Co-Sponsor. Und ich meine, 1998 bin ich BMX-Weltmeister geworden. Mhm. Und das war dann halt, das war dann halt so der, dieses so, okay, wow, mit dem Titel sind halt so viele Türen aufgegangen damals, dass ich dann gemerkt habe, voll geil, okay, das kann ich schaffen, weil da waren dann einfach so Stunt-Double-Jobs, Fernsehjobs, so die Presse, habe ich ganz viel Presse gehabt in Berlin oder Bravo Sport und andere Sachen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Stunt-Double-Jobs ja, für ein halbes Jahr.
Da wollte ich auch noch mal, mit dir drüber reden. Aber geil, ey. Also keine Ahnung, ich find's gerade mega, mega nice, da wieder so einzutauchen. Krass. Und dann, wie du schon sagtest, das war so BMX, Mountainbike irgendwie so, du warst BMX-Weltmeister, aber du bist ja dann irgendwann, bist du ja komplett auf 26 Zoll Dirtjump umgestiegen und hast das BMX hinter dir gelassen, oder?
Ja, ich bin noch bis 2001, habe ich beides gemacht, bin BMX und Mountainbike-Events gefahren. Also Mountainbike war ja eher immer so, dass man dieses bei den Bike-Festivals so oft halt wie in Willingen oder Riva, dass eine kleine BMX-Bahn da war und dass man als BMXer, der springen konnte, halt schnell die Leute beeindruckt hat. Und das hat mir natürlich auch Spaß gemacht und war cool für mich zu sehen, okay, das ist gut für meinen Sponsor, für die hat das Mehrwert. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt. Aber ich muss auch nochmal sagen, ich bin zum Beispiel 91 bin ich mein erstes Cross-Country-Rennen gefahren. Also, und weil ich mit meinen Eltern auch mal lange Touren gefahren bin, habe ich halt schon 24 Zoll Mountainbike schon gehabt. So. Also ich war da schon auch immer dabei. So, ja.
Da bin ich geboren. Krass, ja. An 9-Spielen, welche bist du denn? Was könnte ich denn gefallen?
Mann, bin ich alt. Du hast doch gleich am Intro, hast du gleich zweimal das Wort alt benutzt. Danke.
Shit, sorry. Das, gut, ey, tolles, ohne Scheiß, ehrliches und gutes Feedback. Da muss die Zucker für Wissen erhalten. Geil. Ja, wenn man dich googelt, findet man tatsächlich auch, dass du bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt hast. Wie kam das zustande und was hast du da gemacht?
Ich habe damals in Berlin, war ich so, die BZ ist so mit die größte Berliner Zeitung gewesen damals, eine Tageszeitung. Und da, die hatten so eine Fun-Sport-Seite, die mich da ziemlich oft gefeatured haben, weil ich damals auch den Hochsprung-Weltrekord hatte und dann halt Weltmeister war und so weiter. Und darüber bin ich an eine Agentur gekommen, die dann halt einfach ein Casting hatten für Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da war eine Bike-Gang, oder nee, der Hauptdarsteller hatte Freunde, die Gangsters waren, die eine Bike-Gang waren. Und der war unser Kumpel und mit dem haben wir dann Sachen gemacht und Blödsinn gebaut. Und ich war halt derjenige, der dann halt mal eine Vollbremsung machen durfte und Bunnyhop oder einen kleinen Sprung.
Ah, okay, ja.
Und hab dafür so mein Stuntgeld bekommen. Aber das war halt, auch das war halt, was du, weißt du, wie es ist, dieses vor der Kamera stehen und wie was auswendig lernen und das war für mich auch gut, das zu lernen. Und was cool war, ich habe mein eigenes Bike gehabt, meine eigene Kleidung, weil ich meinte so, ey, das ist authentischer und ich habe ganz viel. Und dann war das eigentlich ganz cool, dass ich auch so meine Sponsoren so ein bisschen repräsentiert habe, auch wenn GZSZ nicht so das coolste Medium war damals, so als cooler BMXer so.
Richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch möglich wäre, dass man sagt, hey, ich bring meine eigenen Klamotten mit, macht mal, was ihr wollt. Ich war mal Stunt-Double für eine ZDF-Produktion, die Gipfelstürmer, und da wurde leider alles abgeklebt, weil das ja öffentlich-rechtlich, die durften gar nichts zeigen. Also überall, wo ein Logo war, wurde irgendein farbiges Tape drüber geklebt.
Ja, genau. Und ich hab auch ziemlich viel Shit dafür bekommen, so einige BMXer so, aber ich war so, ey, ist mir scheißegal, ey, das ist ein Traumjob. Dann hatte ich Geld auf dem Konto, weil ich habe nicht viel Geld gehabt. So auch als BMX-Weltmeister haben die mich da ziemlich klein gehalten. Also was heißt klein gehalten? Ich habe irgendwann mal durch Zufall, ist eine geile Story, hat mir die ich brauchte was für meine Steuererklärung und sag schon, die Sekretärin hat mir aus Versehen die ganzen Gehälter von den ganzen anderen Sportlern mitgeschickt.
Oh, okay, krass, krass.
Und dann habe ich gesehen, so, ey Mann, ey, da sind die ganzen Cross-Country-Fahrer, die machen irgendwie einen 10. Platz und die kriegen mehr Geld als ich. Ich bin Weltmeister, ich war in der Guinness-Rekordshow, habe dann Weltrekord bei Reinhold Beckmann gemacht, bei GZSZ, war deutscher Meister, habe richtig viel Presse. Und
Ja.
dann bin ich so damit so zum Chef gegangen bei Sportimport und meint so, ich habe das auf den Tisch gelegt, aber dann kam und wir zurück, ja, das ist nicht unsere Zielgruppe. Und das hat mich so genervt. Und also,
Richtig bitter, ja.
und weißt du, wie es ist? So Marketing
Ja.
ist auch knallhartes Verhandeln. Also ich meine, ich hatte
Ja, genau,
nicht.
das war meine Frage vorhin
Ja.
so, weil du hörst dich
Ja.
schon an, als ob du halt auch jemand bist, der sich eben für nichts zu schade ist und auch gerne mal mit anpackt und da eher so die Leidenschaft lebt, als das große Ziel, Geld zu verdienen, ja.
Ja, also darum ging es mir gar nicht, aber ich hatte dann halt schon so dieses Verständnis gehabt, so einmal durchs Air-Team und durch die Shows und so ein bisschen was mitbekommen bei Events und Sponsoren, aber halt auch, weil ich hatte wirklich richtig viel Presse so und für mich war das dann so, also ich hatte eine richtig gute Zeit bei GT Sportimport und mein Teammanager Bodo Hellwig ist der absolute Knaller und war richtig gute Zeit. Aber ich habe dann innerlich so diese Entscheidung getroffen, so okay, die wollen mich klein halten, ich komme hier gerade nicht weiter. Und dann habe ich über einen Holger Meier, wir sind da der GT gefahren, habe ich den Rainer Gerster kennengelernt, der damals schon mit Scott irgendwie Kontakte hatte, oder der war schon bei Scott. Und bevor ich den Deal hatte bei Scott, habe ich schon bei Sportencourt gekündigt, weil es irgendwie dann irgendwie nicht anders ging, oder ich habe es irgendwie. Bin es falsch angegangen, aber ich habe richtig Muffelsausen gehabt. Ich meine, ich bin eingeladen worden dazu Scott in die Schweiz, aber ich hatte schon gekündigt so. Und aber ja, aber das war die richtige Entscheidung, weil ich war ja damals schon bei New World Disorder
Ja, cool.
und ich habe aber gesehen, dass dieses Freeriding oder das, was da neue Türen sich aufgehen mit Dirtjumpen, dass das noch nicht so gesehen wurde. Und damals hast du ja einen kleinen Cross-Country-Rahmen gehabt und schlechte Teile, die kaputt gegangen sind und
Aber hast du mit dem Rainer Gerste dann einen guten Mann an der Hand? Hat der dich dann nicht klein halten wollen?
ja, genau, Rainer war super. Rainer war mein deutscher Kontakt, aber ich habe dann direkt gleich mit den Schweizern das gemacht, so ja. Ja, mit international, ja. Und er,
Ich
also
versuche den
die.
Rainer immer noch zu begeistern für den Podcast hier, aber er drückt sich immer noch, schon seit Jahren.
Nee, Rainer ist super, ist eine Legende auf jeden Fall. Ja,
Ja, auf
ja,
jeden Fall.
ja. Nee, also am Anfang bei Scott, die konnten mich auch noch nicht so einordnen. So, was ist das für ein BMXer mit Baggy-Hosen da so, ne? Aber die haben dann halt schnell gesehen, so da waren so Momente auf der Eurobike, wie ich dann halt genauso viele Fans wie Thomas Frischknecht hatte bei der Autogrammstunde wegen New World Disorder halt, ne? Und
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
das haben sie dann halt verstanden, so.
Cool. Also da ging es dann irgendwie weiter bergauf für dich, was ja, was Professionalität anging, was davon Leben anging, Geldeinnahmen anging. Du hattest aber im Laufe deiner Jahre und Karriere dann doch ziemlich viele Signature-Produkte. Es gab einen Reifen von Schwalbe, der Tabletop, das war quasi dein Signature-Reifen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Scott Voltage war, glaube ich, auch so ein bisschen auf deinem Mist gewachsen, oder?
Ja.
Also es gab doch echt viele, viele Signature-Produkte. Konntest du dich da in der Entwicklung dann auch richtig mit einbringen?
Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin jetzt gar nicht so ein technischer Typ, so wie du, glaube ich, oder der so richtig im Thema drin ist. So. Ich war eher so jemand, der dann einfach die Situation gesehen hat, zum Beispiel bei Schwalbe, und bin dann hingegangen im richtigen Moment und habe dann halt dieses richtige Paket zusammengefasst, gesagt, ey, das wird gerade echt gefragt, da gibt es gerade nichts auf dem Markt. Und ja, manchmal natürlich auch so ein bisschen Glück dabei.
Ja, cool.
Aber halt bei Scott bin ich dann halt auch da so reingewachsen, dass ich da halt geholfen habe bei der Voltage-Linie und mein Signature-Modell hatte. So ein Graffiti-Künstler in Berlin hat einen Tag für mich gemacht, der dann auf dem Reifen drauf war, auf dem Bike drauf war und auch auf dem TSG-Helm und TSG-Schoner. Und das war schon total cool, so dieses, wie das dann alles losging. Ja. Und das habe ich später dann auch so ein bisschen genutzt, weil ich dann hatte später dann auch meine eigene Kleidungsfirma und dann hatte ich aber ein TSG Signature Helm mit meiner Atmosphäre, mit dem Logo drauf oder auf meinem Scott Signature Bike war auf dem Sattel ein Atmosphäre-Sattel drauf. Also ich konnte das immer ganz gut nutzen, ja.
Geil, richtig cool. Also tatsächlich, wenn ich an dich zurückdenke, ist so der Partner an deiner Seite, der bei mir immer hängen geblieben ist, ist tatsächlich TSG gewesen. Also irgendwie ist da, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das so die innigste Verbindung gewesen von dem, was so nach außen gekommen ist. Ist das die Realität? Spielt es das wieder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt da seit, ich glaube, 15, 16 Jahren. Und ja, das ist ja auch cool. Du weißt, kennst es ja, wenn man länger mit Leuten zusammenarbeitet,
Ja.
wie man das verbindet. So. Und natürlich gibt es auch diese anderen Sachen, wo man halt denkt, oh, man, das ist jetzt so wie Freundschaft und das ist, man ist jetzt ja länger dabei, aber dann hat man halt einen anderen Marketing-Ansprechpartner, der lieber halt Volleyball dein Budget ausgibt und dann bist du halt draußen,
Ja.
so, ne?
True. Gibt's auch in der Bike-Branche noch.
Genau,
Traurig, aber wahr.
der dann halt immer so die, wo sind die Ergebnisse? Hier sind die Rennradfahrer und ja, nee, aber ich, also.
Ganz spannend. Da möchte ich gerade bei dem Thema bleiben, gerade was das angeht. Du hast vorhin erzählt, dass du eben irgendwie, als du da diese Gehaltsliste bekommen hast, so ein bisschen verglichen hast und gesehen hast, so, boah, fuck, irgendwie so richtig viel Geld verdiene ich gar nicht. Aber ich habe sau viel Presse, ich bin Weltmeister und irgendwie werde ich hier nicht so richtig fair bezahlt. Wenn man das jetzt mal auf die heutige Zeit 2023 oder 20, egal, ab 2020 transferiert und man würde sagen, hey, mit all den Ergebnissen, mit all dem, was du geleistet hast, würdest du YouTuber sein und würdest deinen YouTube-Channel befüttern. So, du warst ja damals, ich sag mal, so das, was der Fabi Wiedmer heute ist oder einen Sam Pilgrim oder irgendwie, warst du ja damals schon so auch ein richtig krasser Typ. Und wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, über soziale Medien schon richtig Umsätze einzufahren, glaubst du, das wäre dann eine komplett andere Richtung gegangen? Und findest du das so ein bisschen, siehst du das so ein bisschen so, dass man heute viel leichter die Möglichkeit hat, quasi sich in einem Sport zu verwirklichen und damit Geld zu verdienen?
Nee, also ich muss sagen, dieses, wo ich mich unterverkauft habe, das war am Anfang und ich habe schon noch echt gute Jahre gehabt, so und auf der anderen Seite, also ich sehe es eigentlich fast andersrum, so das ist, ich war damals einige der wenigen großen Namen durch Nubel Disorder und weil ich mir den Namen aufgebaut habe und auch vorher als BMXer schon da einen Namen hatte oder in meiner Presse war und es ist gar nicht so einfach. Also jetzt so diese neuen Medien, YouTube und so, ich hab das so ein bisschen verschlafen und bin da auch ein bisschen oldschool. Aber ich finde das total cool. Und das ist ja auch ein richtig krasser Job und da steckt richtig viel dahinter. Und das gut zu machen und dass man da authentisch ist, ist ja auch überhaupt nicht einfach. Und eigentlich ist es jetzt, heutzutage musst du halt, damals hast du irgendwie immer noch ein dickes Medienbudget gehabt und da die Fotos und da das Video. Und jetzt ist oft in Verträgen, dass du alles selber machen musst oder die Firmen erwarten,
Ja.
dass du alles präsentierst. So die Fotos, die Videos, alles muss umsonst sein. Ich habe da manchmal mal ein schlechtes Gewissen gegenüber den Fotografen, die mit ihrer 20.000 € Ausrüstung und dann wollen die Leute mal alles umsonst haben, so, ne? Also die
Ja.
Firmen so. Es ist schon, also ich sehe da total, beide Seiten und also ich bin total dankbar für die Zeit und ja, teilweise habe ich mich manchmal dann auch so unterverkauft, aber ich habe das immer alles selber gemacht und habe auf der anderen Seite auch dieses persönliche, ich bin zum Beispiel einmal bin ich zum Siemens Teammanager hingegangen und habe gesagt, ey, Entschuldigung, kannst du mir mal bitte meine Mappe angucken? Ich weiß, wie viel Geld ihr für das ganze Team ausgibt und diese 20 World Cups, die ihr mit Truck und Massage und Mechaniker bereist. Und hab dann halt war nur eine Saison leider, aber trotzdem hatte ich dann auch kurz ein Siemens-Co-Sponsoring, so, ne? Und es ist ja manchmal so, wenn du halt persönlich die Leute kennst und den Kontakt hast, dass es dann auch immer gut funktioniert, ne?
Geil. Das ist schon, ja, Netzwerk ist alles, definitiv. Dirtjump allgemein, wenn man sich das so anguckt, früher zu heute, es ist ja schon so, dass Mountainbikesport extrem gewachsen ist. Es sind viel, viel mehr Fahrer geworden und der Nachwuchs ploppt ja gerade aus allen Ecken. Wenn man sich zum Beispiel nimmt wie Patrick Schweiker, echt ein cooler deutscher Dirtjumper gewesen, der echt in meinen Augen auch richtig was drauf hatte, der aber dann auch immer gesagt hat, hey, er kann da irgendwie international nicht mithalten oder es ist einfach zu krass, wo sich der Sport hin entwickelt und der dann mehr oder weniger da die Segel streicht und zwar ab und zu eine Show mitfährt, aber halt eben auch aus diesem Contest, aus diesem Wettbewerbsdasein aussteigt. Glaubst du, dass der Dirt-Sport wesentlich selektiver und härter und krasser geworden ist?
Ja, schon auf jeden Fall. Aber ich bin da manchmal zum Beispiel jetzt Patrick Schweiker oder Ami Kabani oder Peter Henke, das sind auch echt große Namen und die haben richtig viel Presse gehabt und haben auch viel für die Sponsoren getan. Und ich finde, dass so eine Leute dann manchmal zu schnell und wie ausgetauscht werden von den Firmen. Mhm. Ja. Und habe auch mit Pete oft gequatscht jetzt, weil wir so Kumpels sind und auch so mit dem mentalen Druck über viele Sachen unterhalten haben. Und Pete hat ja auch öffentlich drüber gequatscht, dass er auch in der Klinik war, weil er eine Depression hatte. Und ich da so viele Parallelen gesehen, oder nicht Parallelen, aber halt einfach ich ihn so verstanden habe mit dem mentalen Druck. Und das ist ja auch ein Knochenjob. Ich hatte damals nicht so viele F&B World Tour Events und die Jungs, die ja, wenn du 5 oder 10 Jahre die F&B World Tour und Crackbox und so weiter mitfährst, das ist ja richtig brutal. Also. Mhm. Und es ist nicht so einfach für die so lange da vorne mit zu sein, auch mit dem Druck und den Verletzungen umzugehen. Ne?
Ja, definitiv. Das war ja auch so ein bisschen bei dir der Punkt. Körper irgendwann Wehwehchen hier, Wehwehchen da, nicht mehr so richtig wollen können. Oder nicht mehr können wollen. Und dann hast du da eben, was du vorhin schon angedeutet hast, durch viele Arztbesuche und schlechte Diagnosen, dann gesagt, hey, du musst jetzt mal ein bisschen mehr auf dich achten und deinen Körper achten und hast dann den Weg zum Yoga gefunden.
Ja, und für mich war das aber auch so eine persönliche Entwicklung. So, das war eigentlich fast so gleich, dass ich auch gemerkt habe, ich bin innerlich, macht mich der Erfolg, den ich von außen habe, gar nicht so glücklich. Mhm. Weil ich habe manchmal so gemerkt, verdammt nochmal, ich gebe bei der Eurobike 1000 Autogramme oder ich war mal Weltmeister oder ich bin irgendwie, aber das kam gar nicht an bei mir. Ich habe mich manchmal sehr, sehr klein gefühlt, was ja auch oft irgendwie so bei Sportlern ist. Und habe mich dann aber auch so ein bisschen so mehr mit meiner Geschichte beschäftigt, also bei den Yoga-Ausbildungen, aber ich habe auch eine Atem-Körper-Energie-Ausbildung gemacht, die ging über 2 Jahre, wo man sich ja mit der persönlichen Entwicklung, Kindheit und verschiedene Meditationstechniken, Atemtechniken, Atemübungen mit ganz viel beschäftigt. Das war für mich total wichtig, weil ich so als Yoga-Lehrer auch jetzt besser mit Sachen umgehen kann, wenn bei Leuten was aufgeht oder mit Menschen da mehr Verständnis habe, wenn die mich total triggern oder ich getriggert bin oder die mit ihren Ballast sehe, die so haben. Weil ich für mich im Leben geht es darum, dass man sich, ja, dass man glücklicher wird, dass man sich mit seinen Sachen beschäftigt und vielleicht so Steine loslassen kann und nicht so ein, manchmal ist man ja so in den alten Dingen noch so drin. Ne?
Ja, ja. Oder man hechelt Sachen hinterher, die einem dann tatsächlich gar nicht glücklich machen. Hatte ich auch so ein interessantes Gespräch mit Stevie Schneider über Meilensteine und Erfolg und Ziele. Wenn man sie dann erreicht hat, dass man einfach drüber hinweggeht und einfach immer weitergeht und wenig innehält und irgendwie wenig daraus dann tatsächlich schöpfen kann. Super spannend. In dem Bezug wollte ich dir unbedingt die Frage stellen, weil ich das bei mir auch sehe mit meinem Bandscheibenvorfall und körperlichen Problemen, wo ich sage, hey, hätte ich früher angefangen, mich regelmäßiger zu dehnen und meine Disbalancen zu bearbeiten, dann wäre ich früher schon ein besserer Sportler gewesen. Glaubst du, dass du, wenn du früher schon eben mit Yoga, Meditation, eben auch dein körperlichen Achtsamkeit, wenn du da früher angefangen hättest, dass du vielleicht im Sport mehr Erfolg oder sogar noch länger durchgehalten hättest?
Also jetzt so bei mir, ich glaube, also es war schon alles okay, so wie es ist. Ich hab aus den Sachen gelernt. Ich meine, jetzt zurückblickend halt so dieses, ist mit 18, 19, 20 die BMX Street Sachen, die ich gemacht habe. Dann guckte und welche 30 Stufensets und wie runterspringen ins Flat oder ohne Schoner fahren oder um zum Blödsinn. Ne? Dieses, da denke ich schon, okay, das muss jetzt, hätte nicht sein müssen, so, ne? Weil ich fand so die Skateboard-Szene auch total cool in Berlin und habe auch mit dem Lowdown Magazine manchmal zusammengearbeitet und hatte auch einen Videopart bei Lowdown und habe dann da halt so ein bisschen BMX Street-Elemente reingebracht. Aber grundsätzlich so dieses, meine Lehrerin hat mir gesagt, so turn shit into fertilizer, also dieses aus Scheiße Dünger machen und das war halt so mein Weg, erst daraus zu lernen. So ansonsten hätte ich ja nicht früher mit Yoga angefangen, glaube ich. Ja.
Ja, manchmal, ich sage immer so, in der Entwicklung muss man halt manchmal einfach gewisse Dinge selber erfahren, damit man wirklich den richtigen Weg einschlägt, weil mir haben schon früher Leute erzählt, dass denen gut ist und mir haben schon Leute früher erzählt, dass gewisse Dinge besser zum Erfolg führen. Aber da hat man halt selber keinen Bock drauf gehabt und man musste die Sachen selber erfahren, um sie dann wirklich zu beherzigen. Und ich glaube, dass so eine gewisse Frequenz an Fehlern im Leben einfach dazugehört, um sich weiterzuentwickeln.
Ja,
Cool.
und vor allen Dingen, ich finde ja auch, das ist ja immer nie zu spät, so, weil ich auch, wenn ich so mit meinen Yogaschülern so dieses, wir sagen immer oft, wir haben keine Zeit oder unser Ego sagt dann, ich habe keinen Bock, irgendwie mich zu stretchen, so, aber auf der anderen Seite haben wir dann 3, 4 Stunden Screentime auf dem Handy, wo echt so verdammt viel irgendwie Waste of Time ist. Und natürlich ist da auch viel Arbeit,
Voll.
so und viel. Ich will das nicht alles verteufeln, so ein geiler Podcast, ein gutes YouTube-Video oder sich weiterbilden oder andere inspirierende Leute sehen. Das ist ja alles da, aber wir kennen es ja alle, wie süchtig das macht. Und für mich ist auch immer so der Moment, wie ich merke, wie ich zugeballert bin. So, weil das ist ja so auch Füttern von außen, weil für mich ist so dieses Be careful what you feed yourself from the inside or outside. Weil wenn ich vom Schlafen gehen und wie mir eine Startpage von Facebook oder Instagram angucke oder morgens, dann bin ich ja voll so mit so viel Informationen. Und ich merke, also das ist, wie gesagt, das ist, macht ja süchtig und ich muss mir richtig so dieses morgens die erste Stunde, so nicht das Handy an, dann erstmal die To-Do-Liste schreiben und gucken, okay, was steht an, erstmal da Sachen abarbeiten und dann und wie als Belohnung, okay, was ist denn jetzt auf Social Media oder was ist denn da noch? Aber ich muss richtig aufpassen, dass ich da Struktur habe, so, ja.
Interessant, interessant. Sehe ich sehr viele Parallelen zu mir. Deswegen gerade eine ganz private Frage. Schreibst du deine To-Do-Liste morgens? Weil ich schreibe die tatsächlich schon irgendwie so auch 2, 3 Tage vorher. Ich habe jetzt so eine Art To-Do-Liste für die ganze Woche. Und ich habe heute Morgen beim Aufwachen gemerkt, so fuck, irgendwie ist es auch ganz schön stressig, morgens aufzuwachen und genau zu wissen, dass die To-Do-Liste voll ist. Ist ja manchmal geiler, dann vielleicht die erste am Morgen zu schreiben mit dem ersten Kaffee.
Ich habe das ja manchmal morgens, aber manchmal auch abends, wenn ich nicht so richtig zur Ruhe komme. Und bei mir ist, oft probiere ich, schaffe ich nicht immer, noch so kurz zu meditieren abends, wenn ich einfach merke, ich muss den Tag so ein bisschen besser loslassen. Und es ist nicht so, dass ich einfach nur im Frieden und Bliss bin und ich bin erleuchtet, sondern es ist eher so, dass ich dann meine innere Stimme höre und mehr so dieses, okay, was steht denn gerade an? Was ist denn gerade wichtig? Oder was war denn gut heute? Was war nicht so gut? Dass ich so ein bisschen reflektiere. So. Also es ist abends, aber manchmal halt auch morgens. Ja. So, wenn ich nicht so gut geschlafen habe, dann, ich habe das manchmal leider, dass ich so ein bisschen Stressträume habe und dann meditiere ich als erstes, weil ich dann nochmal so eine kleine Tiefenentspannung habe. Und dann einfach fokussierter bin. Ne?
Okay, cool. Hast du da irgendwie 10 Minuten, 5 Minuten Tipp für unsere Zuhörer, wo du sagst, hey, ihr seid total vollgeladen und ihr habt Stress im Alltag? Probiert mal Folgendes aus.
Was für mich ganz, ganz simpel ist, also zum Beispiel auch wenn ich energetisch mit jemandem zu tun habe, der jetzt irgendwie ein Arsch ist oder eine stressige E-Mail, stressiges Gespräch und was mich raushaut. dass ich dann einfach das so ein bisschen abschüttle, so dass ich habe so ein paar komische Übungen, die sind gar nicht so richtige Yoga-Übungen, wo ich mich ein bisschen schüttle und dann so kurz meditiere und kurz Atemübungen machen. Also es muss mal gar nicht so lang sein, weil man so wie wenn die Tiere einen Hund, wenn der einen Fight hat, der schüttelt den erstmal ab, den Fight. So. Und manchmal muss ich auch, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, hab mit einer bescheuerten Jugendamtmitarbeiterin zu tun gehabt oder einen Anwalt oder unten Bullshit, dann muss ich das erstmal abschütteln. Und dann, dass ich das loslasse und dann wieder, okay, mich erde und dann, okay, jetzt bin ich wieder bei mir. Und so Thema Erden ist bei mir auch manchmal, so gerade wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich dann barfuß einfach auf die Wiese gehe, also wenn es so kalt ist, ist ein bisschen doof, aber ich merke, wie mich das, dass ich dann einfach wieder geerdet bin und wieder mehr bei mir bin. Gerade wenn man viel reist. So.
Geil. Ich bin tatsächlich auch jemand, der gerne barfuß läuft. Allerdings nur im Sommer, weil ich sehr schnell friere.
Ja, ich auch.
Mir ist super schnell kalt.
Ja, ich auch.
Timo, du hast deine Leidenschaften beim Biken und beim Yoga. Wie viel Bike ist noch Teil deines Lebens?
Also so, ich bin total oft im Wald. Es muss nicht immer und wie jetzt ein krasser Trail sein. Ich wohne hier in Zehlendorf und bin so in 10 Minuten bin ich im Wald. Und für mich ist das, dass ich auch jetzt endlich öfters mal probiere, ein bisschen längere Touren auch zu fahren, was ich viel zu lange nicht gemacht habe, weil ich merke, dass mir das einfach gut tut. Aber ich benutze es auch, also ich fahre ein paar Trails, fahre eine Stunde, nehme Mittagessen mit oder einen Snack und setze mich dann noch an einen Baum und meditiere oder bin einfach ein bisschen länger im Wald, weil ich immer merke, wie gut mir die Natur tut. So, ja. Aber natürlich habe ich auch, wie soll ich sagen, so mein Fenster, wo ich Bock habe, Stunts zu machen oder richtig zu springen. Geil. Das ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner geworden. Was ja auch gut ist. Es wäre ja auch komisch, wenn ich jetzt irgendwie wie mit 20 immer nur die neuesten Tricks im Kopf habe. Es ist eher so, wenn ich im Flow bin, wenn es Spaß macht, wenn ein neuer Spot ist, neue Dirtjump-Spot, neue Trails, dann macht das einfach so einen Spaß und dann fühle ich auch so, okay, jetzt kann ich auch nochmal einen großen Double springen und dann passt das auch. So. Und es halt auch Spaß macht dann manchmal noch so dieses so, hey, ich bin 45 und hier, ich kann immer noch große Hügel springen und wenn es passt, mache ich auch nochmal einen Backflip. Aber dass sich das halt mehr vermischt, so dieses, was habe ich für ein Beispiel? Zum Beispiel war ich letztes Jahr im Sommer, war ich bei Nox im Zillertal bei meinem Sponsor, hatte noch ein bisschen Zeit und habe dann einfach eine Berghütte mir gesucht. Die Locals habe ich gefragt, die meinen, gibt's hier nicht, nur 200 Euro die Nacht. Und dann habe ich was gefunden, so wo die Wanderer sind, für 30 Euro die Nacht. Total nette Familie auf fast so 1600 Meter. Und war dann einfach da eine Woche und bin einfach da rumgedüst jeden Tag. Und also so dieses Exploring in der Natur sein und gerade dieses, so wenn ich so Reisen habe, wie dass ich dann probiere, Sachen zu verbinden und dann was mitnehme. So, oh cool, geil, ich bin hier im Zillertal und bin gerade eine Show gefahren für Nox, jetzt habe ich noch Zeit. Jetzt gehe ich noch zu dem schönen Bach und dem schönen alten Baum und gönne die Natur hier. Eine Woche so.
Geil. Das ist richtig cool. Ja. Nice. Finde ich gut. Ich persönlich bin auch richtig gerne in der Natur und ich muss sagen, ich glaube, ich würde mich häufig oder zu häufig von Arbeit, Pflichtbewusstsein, Social Media davon abhalten lassen, wenn ich nicht diesen kleinen Vierbeiner hätte, der mich dreimal am Tag zwingt, vor die Tür zu gehen und frische Luft zu atmen und die Natur zu genießen.
Ja.
Und das merke ich extrem, dass mir das gut tut. Einfach ein kleiner Spaziergang. Und deswegen glaube ich so ein bisschen so mein Tipp nach dem Mittagessen.
Ja.
Einmal Füße vertreten, vor die Tür gehen und versucht vielleicht euch auch tatsächlich, wie Timo gesagt hat, einfach mal den Stress vom Kollegen oder wie auch immer einfach abzuschütteln. Das ist, glaube ich, cool.
Ja. Ja, und für mich ist halt Yoga so die auch so ein Tool, so das ist so, weißt du, so wie dass man so eine eigene Toolbox hat, dass man so lernt, welche Übungen einen gut tun oder welche Atemübungen, welche Meditation oder dass man so ein bisschen sich vielleicht rantraut. Und das muss auch nicht mal Yoga oder Meditation sein. Das kann ja auch jetzt andere normale Sportarten sein. Aber was ich oft sehe, dass die Leute sich da so die Kante geben, dass die da selber auch da in so einem Fighting-Modus sind. Mhm. So als Beispiel, ja. Man ist mit 5 Kumpels unterwegs und jeder will der Beste sein und man rennt, also man hat einen Wettkampf durch den Wald, so, und dann ist es so auch fast die gleiche Energie. Was ja auch manchmal cool ist, macht ja auch Spaß. Aber was dann mal oft fehlt, ist dann halt die Regeneration oder dann halt ein Stretching oder mal kurz die Füße hoch, mal kurz die Augen zumachen. Und ja.
Ja, geil. Prioritäten neu setzen. Eine letzte Frage. Glaubst du, dass Dirtjumpen so ein bisschen sowas geworden ist im Mountainbike-Bereich wie Skateboarden? Dass es im Prinzip eine Sportart bleibt, die sich eigentlich nicht mehr so richtig weiterentwickeln kann, weil sie einfach in ihrem Shape der Sprünge sozusagen begrenzt ist und dennoch aber an Tricks und Flow endlos weitergespielt werden kann, aber es braucht keine neuen Rahmenentwicklungen, es braucht keine neuen Laufradgrößen, weil im Prinzip mit dem 26 Zoll Hardtail kann man alles machen, dass es so ein bisschen eine Symbiose zum Mountainbiken ist. Dieser Ursprungssport, der einfach ewig weiterleben wird?
Also für mich ist ja, ich freue mich ja, dass Mountainbiken endlich cool ist. So. Also ich bin ja so gedisst worden damals Anfang 2000, als ich als BMXer da gewechselt bin. Ja. Und ich freue mich ja, wie sich da Mountainbiken entwickelt hat. So durch die halt so die Leute wie Emil Johansson oder halt auch jetzt, dass jetzt selbst Skateboardfirmen wie Adnis halt und wie Mountainbiker sponsoren. Aber ja, so von der Technik, ja, es muss nicht immer das Allerneueste, Allerbeste sein, aber auf der anderen Seite macht es auch Spaß, mit so einem neuen, leichten E-Bike rumzuflitzen und seinen Horizont zu erweitern, weil man in 2 Stunden so viel mehr sieht. Aber ja, es ist so beide Seiten, so, ne?
Geil.
Ich habe, also wie gesagt, das, was früher habe ich da drüber, ich habe mir immer oft viel zu oft so Gedanken gemacht, wenn Leute scheiße oder neidisch waren oder Shit-Talk gemacht haben. Und für mich war das so, ich war schon so, ich dachte so, ich bin der coole BMXer und hatte schon auch fast ein schlechtes Gewissen, jetzt Mountainbike zu fahren, weil Mountainbiken war früher halt noch mehr rasierte Beine und nicht so cool. Wenn man damals die Zeitung gesehen haben, das war halt so Skateboarding, Snowboarding, BMX war so viel weiter, einfach vom Stil und Style. Und da hat sich schon echt viel getan. So. Bei meinem ersten Shooting zum Beispiel, bei meinem ersten Mountainbike-Shooting hatte ich mit Daniel Geiger und Dennis Strattmann. Und war in Südfrankreich und für mich war das so, geil, ich krieg 150 D-Mark am Tag und ich teste hier ein paar Fahrräder, wie cool ist das denn? Mhm. Und musste mir aber die Beine rasieren und Radlerhose anziehen. Ich durfte meine Shorts nicht tragen, so, ne?
Das habe ich auch einmal gemacht, danach nie wieder. Tatsächlich. Eine ähnliche Situation.
Ja, ich meine, das ist nicht so schlimm, sich die Beine zu rasieren, aber ich meine so vom Thema, so dass, weißt du, so als cooler BMXer mit Baggy Pants und dann musst du da so eine Spandex-Hose anziehen und so ein hautenges Jersey und denkst so, Mann, ey, ehrlich?
Ja, aber man merkt halt, dein Horizont war nicht so eng wie der von manch anderen, weil du hast es halt einfach gemacht. Du warst open-minded und hast es durchgezogen. Finde ich ziemlich cool.
Ja, weil es auch, ich habe da das Positive gesehen. Ich meine, ey, Südfrankreich mit netten Leuten zusammen Fahrrad fahren, so, ne? Und dafür Geld bekommen. Ja. Und Dennis und Daniel Geiger, mit Daniel Geiger habe ich auch gerade wieder gequatscht, so, und hatten dann auch ein paar Jahre später noch richtig coole Fotoshootings und das ist ja auch cool, dass man so Leute dann immer wieder sieht. So, ja.
Geil. Ja, richtig cool. Stadtmann war auch schon hier im Podcast. Wer den gerne anhören möchte, zieht ihn euch rein. Du machst Yoga-Ausbildungen, oder? Das heißt, wenn die Leute da Bock drauf haben, können sie sich bei dir melden?
Ausbildung mache ich nicht. Also ich mache eher so Workshops und bin ab und zu bei den Bike-Events, so wie beim Glamride zum Beispiel oder auch Riva del Garda, dass ich da Yoga unterrichte. Und in Berlin habe ich halt ab und zu Klassen, gerade habe ich keine Feste, aber ich mache manchmal so Personal Training mit Sportlern oder anderen Leuten und verbinde aber auch manchmal Mountainbike-Fahrtechnik mit Yoga, dass ich dann wahrscheinlich nochmal in Massavecchia was mache Da war ich schon mal vor ein paar Jahren und da will ich auf jeden Fall wieder hin. Da planen wir gerade was. Und in Portugal habe ich auch Freunde, die so einen Surf- und Yoga-Retreat-Platz haben, wo die auch mehr Mountainbike haben wollen. Da war ich letztes Jahr im März und habe mir das
Da sag
angeguckt.
Bescheid bitte, wenn du das
Ja.
machst. Da komme ich auf jeden Fall mit. Also
Sehr geil.
falls ihr mit
Sehr
Timo und mir
geil.
dann unterwegs sein sollt, dann machen wir da was zusammen was, weil da hätte ich richtig Bock drauf, ohne Scheiß.
Sehr geil, weil da Sintra ist echt super cool. Die Trails, auch
Ja,
die
genau, ja,
Locals
die
und
sind mega. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, echt super cool.
Geil, würde mich freuen. Timo, vielen lieben
Jo.
Dank für diese Zeit mit dir, für diesen Podcast. Ich bin Fan. Ich hoffe, die Zuhörer spätestens jetzt auch, wenn sie dich nicht vielleicht eh schon von früher kannten. Und ja, kann mich nur nochmals herzlich bedanken für diese coole Folge mit dir.
Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Danke. Wie
Alles
gesagt,
klar. Wir
ich.
sehen uns auf dem Bike-Festival.
Genau.
Ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, du, ich bin auch Fan zum Beispiel jetzt, so wie du dieses machst, dein Paket mit Camps, mit YouTube, mit Vanlife, also das ganze Paket mit Speaker-Job. So, ich finde, das ist ja auch mal gar nicht so einfach und nicht dieses so lange im Geschäft zu sein und sich da gut zu vermarkten. Und ich finde, du hast echt ein sehr, sehr rundes Paket. So. Ja.
Danke. Ja.
Ja.
Vielen lieben Dank. Ich nehme
Jo,
das Kompliment einfach mal so an.
cool. Alles
Danke
klar.
fürs Zuhören an euch da draußen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, tschüss.
Ciao, ciao.